Ich darf den Predigttext lesen und der steht in der Bibel im Römerbrief Kapitel 11, Verse 17 bis 24. Nun wurden aber einige dieser Zweige ausgebrochen. Und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, der Zweig eines wilden Ölbaums, eingepfropft worden. Und wirst jetzt, wie sie, vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Doch das ist kein Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Aber, entgegnest du vielleicht, damit ich eingepfropft werden konnte, sind andere Zweige ausgebrochen worden. Einverstanden. Aber dass sie ausgebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben. Und dass du da stehst, wo du stehst, liegt an deinem Glauben. Darum sei nicht überheblich, sondern sei dir bewusst, in welcher Gefahr du dich befindest. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum sollte er dann dich verschonen? Du hast hier also beides vor Augen. Gottes Güte und Gottes Strenge. Seine Strenge denen gegenüber, die sich von ihm abgewendet haben. Und seine Güte dir gegenüber. Vorausgesetzt, du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen. Sonst wirst auch du abgehauen werden. Die ausgebrochenen Zweige dagegen werden wieder eingepfropft werden, sofern sie nicht an ihrem Unglauben festhalten. Denn es steht sehr wohl in Gottes Macht, sie wieder einzupfropfen. Wenn nämlich du aus dem wilden Ölbaum herausgeschnitten wurdest, zu dem du von Natur aus gehörtest, und auf den edlen Ölbaum aufgepfropft worden bist, mit dem du doch von Natur aus nichts gemeinsam hast, wie viel leichter wird es dann sein, die Zweige, die von Natur aus zum edlen Ölbaum gehören, wieder auf ihren eigenen Baum aufzupfropfen?
Guten Morgen. Wir machen weiter in unserer Predigtreihe Kirche ist und gehen verschiedene Bilder durch, die die Bibel selber gebraucht, also die Gott selber uns gibt, darüber, wie Kirche ist und was sie eigentlich ist. Und heute geht es um einen Ölbaum und ich fand das von Anfang an einen sehr interessanten bis leicht merkwürdigen Vergleich. Aber es macht tatsächlich Sinn und ich habe dem Ganzen noch einen Untertitel gegeben, während ich mich so mit dem Text beschäftigt habe, nämlich Kirche ist wie ein Ölbaum oder die Geschichte, wie es zur Kirche kam. Denn ich glaube, das erzählt der Text auch sehr stark. Ich liebe Ölbäume, vor allem Olivenbäume, was auch die häufigste Art von Ölbäumen ist. Sie erinnern mich einfach an den Süden, vor allem an Südfrankreich. Da gibt es die in Massen, wie auch sonst überall um den im Mittelmeerraum. Da wachsen die nämlich in Europa am meisten. Und ich finde die einfach wunderschön. Die haben durch ihren knorrigen Wuchs irgendwie sowas Uriges einerseits und andererseits die Blätter, ich weiß nicht, ob ihr die vor Augen habt, die sind so schmal und länglich und so silbrig grün. Ich finde die richtig edel. Die sind so gut wie nicht tot zu kriegen, diese Bäume, wachsen dafür aber sehr langsam. Und ein wichtiger Fakt über Ölbäume ist, um nutzbar zu sein, muss man sie kultivieren und züchten. Und das werden sie schon seit dem 4. Jahrtausend vor Christus, also schon eine ganz schön lange Zeit. Weil wilde Ölbäume, die wuchern ziellos. Die verschießen viel von ihrer Energie in irgendwelche fruchtlosen, langen Triebe, die in alle Richtungen wachsen. Und die bringen zwar ein paar Früchte dann, aber die sind ungenießbar und viel zu wenig. Das bringt also nichts. Und deshalb hat man sie so gezüchtet, dass die insgesamt kompakter wachsen und genießbare Oliven produzieren. Und das ist für unser Bild im Text noch interessant, was man oft gemacht hat, war wilde Ölbäume, die also nicht zu gebrauchen waren, zu veredeln mit gezüchteten, mit veredelten Ölbäumen. Man hat den Stamm eines wilden Ölbaums genutzt, den Rest von ihm, also ab Stamm irgendwo abgeschnitten und edle Zweige von einem anderen, von einem gezüchteten Ölbaum da dran aufgepfropft. Und das kann man zum Beispiel so machen, indem man diesen edlen Zweig nimmt und am Ende quasi schält von beiden Seiten, bis am Ende nur noch so eine dünne Schicht übrig bleibt. Und diese dünne Schicht steckt man unter ein Stück Rinde von dem Stamm von der wilden Wurzel, auf die man das aufpfropfen will. Und ich habe mich gefragt, okay, jetzt hat man das da so reingesteckt, aber warum funktioniert das, dass sich da irgendwas verbindet und da Saft ausgetauscht wird und da gute Früchte bei rauskommen sollen? Das sind noch zwei harte Elemente da, diese Stöcke ineinander. Aber das kann deshalb funktionieren, weil viele Bäume und unter anderem die Ölbäume direkt unter ihrer dicken Rinde ihre Wachstumsschicht haben, also da, wo sich Zellen teilen können.
Und diese Wachstumsschichten des Stammes, wo man es reinsetzen will, und des Zweiges, die müssen sich quasi berühren. Und dann können die sich miteinander verbinden. Und dann können da die Bahnen entstehen, wodurch dann dieser edle Zweig mit dem Saft der wilden Wurzel versorgt wird. Und so kann man also Zweige von einem Baum auf einen anderen drauf pfropfen. Und der Gewinn ist jetzt in diesem Beispiel, dass die Eigenschaften des kultivierten edlen Zweiges und die Robustheit und die Stärke der wild gewachsenen Wurzel kombiniert werden. Und der ehemals wilde, aber immerhin schon gewachsene Baum, ich habe ja gesagt, die wachsen sehr langsam, dass der dann edle, gute Früchte hervorbringen kann. Also die sinnvolle Kombination, könnt ihr euch kurz merken, ist edle Zweige auf eine wilde Wurzel. So viel erstmal zur Ölbaumkunde. Ja, muss man ja wissen, ich habe auch echt gesucht. Der Text startet ja so ein bisschen unvermittelt. Nun wurden aber einige dieser Zweige, und man fragt sich so, welche dieser Zweige denn, ist da nicht ein ganzes Stück abgeschnitten vorher? Aber es ist tatsächlich so, dass Paulus, der diesen Brief, das ist ein Brief, den wir hier haben, an die Römer, an Christen in Rom, der diesen Brief geschrieben hat, sehr plötzlich mit diesem Bild beginnt. Er hat kurz vor dem Beginn eures Textes im Programmheft noch kurz gesagt, okay, es geht jetzt um den Olivenbaum, und dann startet das so. Aber eigentlich steckt in dem allerersten Satz schon das ganze Bild drin. Nun wurden einige dieser Zweige ausgebrochen und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, der Zweig eines wilden Ölbaums, eingepfropft worden und wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Das Bild ist an sich komplett, auch wenn es ein bisschen kryptisch ist. Und danach erläutert Paulus es eigentlich nur und führt es aus und macht anhand verschiedener Aspekte im Bild ein paar Wahrheiten deutlich. Was bedeutet es, dass einige Zweige ausgebrochen wurden aus dem edlen Baum? Was bedeutet es, dass wir jetzt in den edlen Ölbaum eingepfropft worden sind und vom Saft aus der Wurzel des edlen Baums versorgt werden? Und was bedeutet es, dass wir als du im Text als Angesprochene überhaupt, was bedeutet es, dass wir Zweige eines wilden Ölbaums sind? Um dieses ganze Bild zu verstehen und was es bedeutet, müssen wir wissen, was Paulus vorher in seinem Brief geschrieben hat. Wir brauchen den Zusammenhang. Und dieser Brief von Paulus an die Römer ist ein unglaublich guter Text in der Bibel, um Christsein zu verstehen. Um die Basics zu erfahren und um gleichzeitig unheimlich tiefe und herausfordernde Wahrheiten zu erfahren. Einige Sätze aus dem Römerbrief haben mich so sehr getroffen, dass ich sie monatelang als so kleine Zettelchen über dem Bett hängen hatte. Und die haben mein Denken wirklich verändert und mich in meiner Persönlichkeit freier und selbst- und beziehungsweise gottbewusster gemacht. Wenn du Fragen zum Christsein hast oder wenn du noch mal daran erinnert werden willst, was die Kernfakten von Gottes guter Nachricht im Evangelium an uns sind, oder wenn du im Glauben wachsen willst und tiefer gehen willst, tiefere Wahrheiten verstehen willst, in jedem dieser Fälle empfehle ich dir, lies den Römerbrief. Er hat 16 Kapitel und ist sehr empfehlenswert und es lohnt sich. Was Paulus im Römerbrief unter anderem macht, wo diese Geschichte auch mit zu tun hat, ist, die Geschichte zu erzählen, wie es zur Kirche kam. Und er fängt an und er spricht davon, dass Gott gerecht ist und wir nicht, dass kein Mensch auf dieser Welt aus sich heraus gut sein kann. Das macht das biblische Menschenbild ziemlich deutlich. Sondern dass wir in der Trennung von Gott, die unser Normalzustand geworden ist, vom Bösen durchzogen sind. Und Paulus macht das auf sehr drastische Weise. Da gibt es echt unangenehme Stellen, wo er von Egoismus spricht und von zerstörten Beziehungen und selbstzerstörerischem Verhalten und von Gier. Und man gewinnt so ein bisschen den Eindruck, dass Paulus eigentlich unsere heutige Welt beschreibt und merkt, da hat sich anscheinend nicht so viel geändert. Und dabei lässt Paulus nicht aus, dass sich niemand in dieser Angelegenheit besser fühlen kann als irgendwer anders. Niemand kann sich selber attestieren, so schlimm bin ich ja gar nicht eigentlich. Wenn wir ehrlich mit uns sind und manchmal unsere Impulse, unsere Gedanken und unseren Egoismus anschauen, dann können wir das nicht uns selber attestieren, dass wir gar nicht so schlimm sind. Die Anlagen für alles stecken in uns. Also es ist so ein komplett vernichtendes Urteil für die Menschheit. Es macht nicht so Spaß zu lesen. Aber Medizin ist bitter. Da kommt Paulus danach zu einem der schönsten Kapitel im Römerbrief, nämlich Kapiteln 5 bis 8. Und hier erklärt er, warum das nicht bedeutet, dass Gott unfair ist und die Welt eigentlich schon abgeschrieben ist, weil es so düster aussieht, sondern das Vertrauen auf Gott sich lohnt, weil Gott von Anfang an einen Plan hatte, die Welt vor sich selbst zu retten. Gottes Ziel ist, so formuliert Paulus es auch ein paar Verse nach unserem Text, den wir hier haben, dass alle sein Erbarmen erfahren. Bei allem, was er tut, sagt er, ist das letztendlich seine Absicht, dass Menschen erkennen, dass er gut ist und dass er für uns Menschen ist, dass er uns zugewandt ist. Fakt war, Gott musste die Menschen davon überzeugen, als sie sich schon gegen Leben mit ihm entschieden hatten. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, jemanden von etwas zu überzeugen, der dir vorher gesagt hat, dass er das für völligen Schwachsinn hält. Wie groß rechnest du dir deine Chance aus, es zu schaffen? Ich glaube, ich würde es gar nicht versuchen. Und dass Gott es trotzdem tut, dass er es trotzdem versucht und dass er am Schluss alles, nämlich sich selber dafür hingibt, glaube ich, sagt uns was über Gottes Liebe zu uns. Gott fängt also an einem Punkt an, Menschen zu sich zu rufen, als die meisten Menschen nichts von ihm wissen wollen. Er beruft eine kleine Familie, eine Sippe. Man könnte sagen, er nimmt den Kern einer Olive und pflanzt sie ein und lässt sie gedeihen. Aus der Sippe wird schließlich ein Volk, und zwar ein kleines, scheinbar unwichtiges Volk, Israel. Mit diesem kleinen Volk hätte man vermutlich keine 200 Jahre Überlebenschance eingeräumt, weil es so klein und so militärisch nicht das Stärkste war. Von anderen Völkern der Größe wissen wir wahrscheinlich gar nichts mehr, weil sie schon längst ausgestorben sind. Aber Gott nimmt ausgerechnet diese Sippe, dieses Volk und schreibt Geschichte mit ihm. Er führt sie in ein anderes Land und schenkt es ihnen. Er versorgt sie, er beschützt sie, er tut unfassbare Wunder. Er setzt Naturgewalten außer Kraft, um sie zu führen und um sie weiterzubringen. Und sie sind sein Volk, sein Augapfel, wie seine Kinder, sein edler Ölbaum. Warum? Warum macht er das so? Damit alle Völker drumherum das sehen würden und eifersüchtig würden, so formuliert die Bibel es an ein paar Stellen. Gott hat sein Volk nicht nur berufen, um glücklich mit ihm zu leben bis ans Ende irgendwelcher Tage, sondern Israels Auftrag war es auch, ein Licht für alle anderen Völker zu sein und ihnen ein Leben mit Gott vorzuleben. Gottes Plan, seine Menschen für sich zurückzugewinnen, war schon immer, das durch andere Menschen zu tun. Das finde ich gleichzeitig demütig und wagemutig, weil Menschen Pläne ja ganz schön durcheinander bringen können. Und ich glaube, alle Eltern, die gerade hier sind oder die die Predigt nachhören, wissen am besten, wie das ist, wenn man etwas von jemandem will, dass jemand etwas tut und wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser kleine jemand genau das Gegenteil tut. Und damit kämpft Gott seit Beginn der Weltgeschichte mit uns. Aber er gibt nicht auf. Er gebraucht Israel, mehrere hundert Jahre später auch Juden genannt, um den Nationen drumherum zu zeigen, hey, so sieht Leben mit dem einen wahren Gott aus. Diesen Segen will ich euch schenken. Diese Erfüllung, diese Wahrheit und diese Klarheit, dieses Gute, das gibt es bei mir. Und wenn Paulus jetzt das Bild für einen edlen, kultivierten Ölbaum verwendet, dann meint er, Gott hat lange in sie investiert, er hat sie gepflegt, in gute Bahnen gelenkt und sie so begleitet und zugeschnitten, wie sie am besten gedeihen und Gutes hervorbringen können. Der Ölbaum galt später sogar als Wahrzeichen für Israel, weil dieses Bild auch im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, so häufig vorkam. Und immer noch, der Zweck dieses lange und aufwendig kultivierten und gut gepflegten Ölbaums war es, dass andere ihn sehen würden und an diesem Ölbaum erkennen würden, dass dieses Volk, dieser gute Ölbaum von dem einen guten Gott geführt wird. Allerdings war Israel oft kein gutes Bild für diesen Gott, für seine Größe und sein Erbarmen, weil sie ihm selbst nicht wirklich vertraut haben. Und hier sind wir wieder beim Text von diesem schönen Ölbaum, sind Zweige abgebrochen, sagt Paulus. Und erklärt später in Vers 20, dass sie ausgebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben. Und verbindet das direkt mit einer Warnung. Und dass du da stehst, wo du stehst, liegt an deinem Glauben. Also es geht um diesen Glauben. Das bedeutet, das Kriterium für Gott ist Glaube. Und das war es schon immer. Gott zu glauben, ihm zu vertrauen und dem, was er sagt. Nicht eigentlich eine Volkszugehörigkeit. die bloße Geburt. Ich weiß nicht, ob deine Eltern oder deine Großeltern vielleicht geglaubt haben und dir diesen Glauben auch weitergegeben haben. Und vielleicht auch so ein christlich-moralisches, integeres Leben. Das ist richtig gut, aber das ist noch kein eigener Glaube. Wenn du an Gott glaubst, warum tust du das? Warum glaubst du an Gott? Das solltest du selber wissen. Einmal für dich, aber auch wenn du es nicht weißt, wie willst du dann irgendwem anders näher bringen, dass jemand anders auch noch glauben sollte? Also es ging noch nie um irgendwelche Formen oder Praktiken einer Religion oder Dinge auswendig zu können. Noch nicht mal ein bestimmtes Verhalten. Das ist alles gut und schön, aber das ist nicht der Kern. Gott will in erster Linie nicht unser Verhalten oder unsere Herkunft oder was auch immer, sondern unser Herz. Das mehr als allem anderen ihm glaubt und ihm vertraut. Als viele Juden das auch nicht taten, was Gottes Hoffnung war, ist Gott diesen nächsten Schritt gegangen, selbst zu kommen. Selbst als Mensch in Jesus, um sich zu zeigen. Dieses Mal ein fehlerloser Mensch, weil er gleichzeitig Gott war. Und das ist eigentlich auch so ziemlich unglaublich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde, das klingt manchmal wie so eine alte griechische Sage, so mit den Göttern und Göttersöhnen und Halbgöttern. Aber hier ist es sehr viel realistischer und sinnvoller und schlüssiger und insgesamt auf jeden Fall weltbewegender. Jesus hat unter den Juden gelebt und durch sein Leben, sein Reden von Gott und durch Wunder gezeigt, so ist Gott wirklich. Er kennt ihn wieder und lebt mit ihm. Und wieder waren auch viele Juden nicht überzeugt. Einfach Menschen. Und ich glaube, viele Menschen hatten Gott in eine Box gesteckt und dieser Jesus passte nicht in ihr Konzept. Er war so anders, als sie Gott erwartet hätten. Und ich habe mich gefragt, ist Gott manchmal bei uns auch in einer Box? Wie fest ist dein Bild von Gott? Oder wie entschieden undefiniert vielleicht auch? Über Gott weiß ich nicht so viel, aber kann man ja auch nicht, gibt ja nichts Sicheres und es wird auch eigentlich so bleiben, ist auch angenehmer so. Woher kommt deine Vorstellung von Gott? Wer oder was hat die geprägt? Und dürfte Gott selber dein Bild von ihm korrigieren? Immer wieder? Durch die Bibel, wo er sich selber vorstellt? Die meisten der Juden waren sich so sicher, dass hier nicht Gott vor ihnen stand, der sich ihnen auf unglaublich nahe und besondere Weise gezeigt hat, dass sie ihn umbrachten. Er passte so sehr nicht für sie, er machte sie so wütend mit dieser Behauptung, dass sie ihn loswurden, ohne zu wissen, dass sie damit genau in Gottes Plan drin waren und er sich freiwillig hat töten lassen. Und danach, als er wieder zum Leben auferstanden ist, weil er Gott ist, die Quelle des Lebens, deswegen kann er das, und nachdem er wieder zu seinem Vater im Himmel in sein Reich gegangen war, fingen seine Freunde und Jünger an, davon zu erzählen, weil sie begeistert davon waren und weil es so wichtig war, dass die Leute das wussten. Und zwar erzählten sie den Juden davon. Natürlich, denn die waren ja Gottes berufenes Volk. Die mussten zu Gott zurückfinden. Und das sagt Paulus auch selber in diesem gleichen Brief, zwei Kapitel vorher, in Kapitel 9 am Anfang ziemlich. Sie sind ja Israeliten. Ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt. Ihnen hat er sich in seiner Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnungen des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind Nachkommen der Stammväter, die Gott erwählt hat. Und aus ihrer Mitte ist seiner irdischen Herkunft nach der Messias hervorgegangen. Jesus Christus, der Herr über alles, der für immer und ewig zu preisende Gott. Nach einiger Zeit hat Gott dann den Jüngern und Freunden von Jesus gezeigt, dass sie auch Nicht-Juden, also den Heiden, von Jesus erzählen sollen und von Gottes gutem Plan. Und hätte Gott das nicht gemacht, ihnen das nicht deutlich gesagt, dann säßen wir heute nicht hier. Dann hätten sie es einfach nur den Juden weitergesagt und dabei wäre es geblieben. Weil die Jünger von Jesus selbstverständlich davon ausgegangen waren, das ist für Juden, weil nur Juden können das verstehen. Nur Juden haben das Wissen, haben den Hintergrund und kennen diesen Gott und seine Geschichte mit seinen Menschen. Bisher, sodass sie verstehen können, wer Jesus ist auf der Grundlage davon. Und sodass sie verstehen können, was das für uns bedeutet. Sie haben die Wurzeln und die Geschichte. In ihnen fließt der richtige Saft von der richtigen Wurzel von Gott. Und deshalb gehören sie dazu. Die anderen Volksgruppen um uns drumherum, Römer, Syrer und so weiter, die können das gar nicht verstehen, geschweige denn glauben, die sind völlig außen vor. Diese Heiden haben eine völlig andere Wurzel und eine jahrtausendealte Geschichte, die sie in völlig andere Prägungen und andere Kulturen geführt hat, die so weit weg ist von Gottes Kultur, dass sie niemals dazugehören könnten. Ich denke, viele von euch haben das Bild schon verstanden, diese Heiden, die in der Vorstellung vieler Juden niemals hätten dazukommen können, das sind wir. Und an dieser Stelle ist Paulus' Warnung für uns heute wichtig in Vers 18 im Text. Sei nicht hochmütig. Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Deswegen sei nicht überheblich. Wir sind nicht die Wurzel. Ich habe überlegt, was heißt das denn für uns? Wir als nicht-jüdische Christen, gerade europäische Christen, neigen zu einem ziemlich guten Selbstbild im Vergleich zu anderen, zum Rest der Weltbevölkerung. Wir neigen dazu, uns für sehr klug zu halten und für die Quelle von vielem Guten auch, haben ja auch viel erfunden. Wir haben den Durchblick, wir haben auch eigentlich so das richtige Weltbild. Unsere europäische christliche Zivilisation ist schon sehr fortgeschritten. Hier eine kleine Erinnerung, Jesus war kein Europäer. Er war Jude, Angehöriger eines eher temperamentvollen nahöstlichen Volkes, von der Kultur her wohl eher Arabern ähnlich als Europäern. Der Ursprung unseres christlichen Glaubens liegt in Israel, im jüdischen Volk, das Volk, das unter unseren Vorfahren mit am härtesten gelitten hat, das seine stärkste Verfolgung und den unglaublichsten Genozid in Deutschland erfahren hat. Dieses Volk ist unsere Glaubenswurzel. Unser Glaube baut darauf auf. Sie sind die Geschichte, die Gott über Jahrtausende mit den Menschen geschrieben hat. Durch sie und ihre Bücher wissen wir überhaupt, wer Gott grundlegend ist. Die Schöpfungsgeschichte, die 10 Gebote, Dinge, die unsere Gesellschaft mehr geprägt haben, als uns oft bewusst ist. In Grundgesetzen und Menschenrechten. Diese Grundlagen haben nicht weiße Christen erfunden. Wir haben keinen beliebigen Glauben, den wir europäisch oder individualistisch oder modern oder sonst wie für uns selbst definieren könnten. Und wir sollten uns nicht anmaßen, uns über das oder über die zu stellen, wofür Gott leidenschaftlich alles gegeben hat. Es geht gar nicht darum, Israel zu glorifizieren, also über die Maßen hochzuheben. Das gibt es auch. Aber es geht einfach darum, nicht überheblich zu werden und nicht zu denken, wir wären die Ersten, die glauben. Oder die wichtigsten. Es ist also völlig logisch für die Freunde und Ausgesandten von Jesus, erstmal ihren Mitjuden von den großen, weltverändernden Neuigkeiten von Gott zu erzählen. Und Gott müsste ganz schön Überzeugungsarbeit leisten, um sie dazu zu bringen, das Teilen dieser Nachricht auszuweiten und auch Nichtjuden davon zu erzählen. Er ist zögerlich, weil es da auch kultische Regeln gab, die das eigentlich verhinderten, dann immer organischer und schließlich sogar systematisch, weil sie erkannten, diese Nachricht durfte wirklich niemandem vorenthalten werden. Und das darf sie immer noch nicht. Diese Nachricht darf immer noch niemandem vorenthalten werden. Und ich hatte gesagt, Gott nutzt immer Menschen, um sich und seine Pläne zu zeigen. Er will das durch Menschen tun und das ist bis heute so. Und wenn du Gott kennst, dann bist du Teil seines Plans, allen Menschen auf der Welt zu zeigen, zu sagen und vorzuleben, wer er ist. Und dass er will, dass alle mit ihm leben und ihn erkennen und von ihm echtes Leben geschenkt bekommen. In diesen Ölbäumen steckt drin, denk out of the box, außerhalb dessen und unseres Denkrahmens sonst. Ein edler Ölbaum und wilde Ölzweige passen normalerweise nicht. Bei Gott schon. Er geht über die Grenzen hinaus, die wir kennen. Kirche geht über gesellschaftliche Grenzen hinaus, weil Gott sie für uns überwunden hat. Denn an diesem Punkt, an dem auch Heiden von der Nachricht hören, passiert, was Paulus im Text beschreibt. Unkultivierte Äste von einem wild gewachsenen Baum, der nur ungenießbare Früchte hervorbringen kann. Heiden ohne Vorwissen über den wahren Gott, wie die Römer, an die Paulus schreibt und alle anderen, die erkennen tatsächlich Jesus. Sie vertrauen ihm als Gott und glauben, dass er der einzige Weg zu Gott ist, dem Vater ist. Und das ändert alles für sie und für die Weltgeschichte. Und das hat alles für uns geändert, weil wir diese wilden Zweige sind. Und wir haben auf einmal das Privileg, an einen jahrtausendealten, wunderschönen, kultivierten, edlen Ölbaum angesetzt zu werden. Vielleicht kennt ihr Situationen, wo ihr euch irgendwie fehl am Platz fühlt. Vielleicht underdressed, also nicht so richtig gut genug angezogen oder irgendwie außen vor. Christian und ich fliegen morgen nach Krakau in Polen zu einer Konferenz. Und ich habe mir gestern im Internet mal unser Hotel angeguckt, mit dem Namen, den Christian mir gegeben hatte. Und als ich die Fotos gesehen habe, von so total schicken Zimmern und edlen Fluren, die am Glänzen waren, da habe ich spontan meine Garderobe umgeplant im Kopf, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, oh, da komme ich mir irgendwie so ein bisschen, naja, vielleicht nicht ganz gut genug vor, irgendwie nicht Frau von Welt genug, irgendwie nicht, ja, ihr versteht, was ich meine. Es hat sich dann rausgestellt, es ist doch ein anderes Hotel. Das ist auch schön, aber nicht ganz so, da fühle ich mich ein bisschen passender. Auf jeden Fall, stellt euch mal nochmal dieses Unwohlsein kurz vor. Das ist im Prinzip die Situation von uns wild gewucherten Zweigen mit völlig anderem groben Wurzelursprung an diesem besonderen edlen Ölbaum. Wir passen da eigentlich nicht ran. Aber Gott erklärt, das passt. Und das passt, damit jetzt alle wilden Zweige, damit alle Menschen dazukommen können und ihn kennenlernen können, weil er so sehr will, dass alle Menschen ihn erkennen und ein Leben mit ihm anfangen. Und es passiert, Nicht-Juden werden Teil von Gottes Familie, damit jetzt die Juden, die es nicht erkennen können, weil ihr Bild nicht passt, weil Jesus nicht in diese Box gepasst hat, damit jetzt sie es sehen und eifersüchtig werden und auch erkennen und glauben und wieder zurück eingepfropft werden in diesen edlen Ölbaum, an dem sie gute Früchte tragen werden. Das heißt, in diesem Moment hat sich das Bild gedreht und das beschreibt Paulus auch so cool, ein paar Verse nach unserem Text wieder. Moment, in den Versen 30 und 31. Achso, falsches Kapitel. In der Vergangenheit wart ihr es, also Römer bzw. nicht-jüdische Christen, in der Vergangenheit wart ihr es, die Gott nicht gehorcht hatten. Und durch den Ungehorsam Israels ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt sein Erbarmen erfahren habt. Umgekehrt sind sie es, die gegenwärtig Gott ungehorsam sind. Und dass ihr dadurch sein Erbarmen kennengelernt habt, soll dazu führen, dass schließlich auch sie sein Erbarmen erfahren. Das heißt, jetzt sind es viele Nicht-Juden, wilde Zweige, die zur Familie dazu kommen, zum Ölbaum. Und es sind jetzt Juden, von denen Gott möchte, dass sie an den nicht-jüdischen Christen, an uns, sehen, dass Jesus tatsächlich Gott ist und dass er der Weg zum Vater ist. Und dass auch für sie gilt, dass sie quasi eifersüchtig werden und an Jesus glauben. Und Gottes Ziel damit, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, steht auch hier drin, in einem Vers weiter, so hat Gott alle ohne Ausnahme zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allen sein Erbarmen erweisen will. Ich habe mich dann kurz gefragt, was ist das für ein Erbarmen? Ich lasse mal alle kurz verloren gehen, damit dann alle erkennen, dass es bei mir doch besser war. Erstens, direkt danach kommt folgender Abschnitt, wo drin steht, wie unergründlich sind Gottes Entscheidungen und wie unerforschlich seine Wege. Also wenn wir Gottes Plan nicht ganz verstehen, dann ist das normal, weil er Gott ist und wir nicht. Und zweitens, ehrlich gesagt, ich glaube, ja, so ist es ungefähr. Gott lässt Menschen ihren Willen ohne ihn, damit sie an denjenigen, die mit ihm leben, erkennen, wie gut ein Leben mit ihm ist. So erklärt Paulus es. Und im Nachdenken fiel mir auf, ganz ehrlich, ich glaube, viel anders funktioniert es bei uns Menschen auch oft nicht. Weil ganz ehrlich, wann willst du etwas am meisten? Wenn du es nicht hast, oder? Und wenn du es bei jemand anderem siehst, der es hat und darauf eifersüchtig wirst. Und es ist ja nicht so, als ob Gott sich extra versteckt. Er hat sich allen Menschen vorgestellt. Er hat sich allen gezeigt und alle haben ihn abgelehnt. Ergo braucht es andere Schritte, eine andere Art von Vorstellung, Ölbäume und Eifersuchtsgeschichten, um dann eingepfropft, gerettet und mit Gott verbunden zu werden. Aus Gnade als Geschenk, weil wir können uns nicht selbst umpfropfen. Und es macht unter normalen Umständen, das haben wir am Anfang angeguckt, keinen Sinn für einen Ölbaumbesitzer, einen wilden Zweig auf eine edle Wurzel zu setzen. Ihr erinnert euch, die sinnvolle übliche Reihenfolge war eigentlich andersrum. Aber Gott pfropft uns auf. Er will uns. Und was dann passiert, ist, dass wir Nichtjuden und Juden, Israeliten und Römer und Europäer und Asiaten und Amerikaner und so weiter, dass alle diejenigen, die an Jesus als Mensch und Gott glauben, eine Gemeinschaft von sehr unterschiedlichen Zweigen bilden, die zu einem sehr edlen Ölbaum gehören. Juden mit einer sehr viel tieferen und älteren Geschichte, mit guten Wurzeln, wir ohne diese lange Historie, mit ganz anderen kulturellen und religiösen Wurzeln, angedockt an die Geschichte, die Gott schon lange angefangen hatte zu schreiben, zu der wir dazukommen dürften. Kirche. Das war der Plan. Und das Besondere an dieser Gemeinschaft ist, trotz unserer völlig unterschiedlichen Herkunft und Prägung ist die Basis, auf der wir dazugehören, die gleiche. Glaube und Gnade von Gott. Gottes Entschluss, uns haben zu wollen, obwohl wir ihm so unähnlich sind und uns mit Händen und Füßen gegen seine Ordnung wehren oft. Kirche ist also eine Gemeinschaft begnadeter Wilder und kultivierter, aber angeknackster Zweige, die alle aus Gnade vom Saft der weltbesten Wurzel versorgt werden, mit lebensspendendem Saft, der sie durchströmt und füllt und prägt und sie saftige, köstliche Früchte hervorbringen lässt. Nachdem Paulus das alles ausgeführt hat, schreibt er, und als ich das entdeckt habe, habe ich mich so gefreut, das ist dann Kapitel 12 am Anfang, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, eurer alten Wurzel, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, mit dem neuen Saft, der uns durchströmt. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Die einzig angemessene Antwort auf die Nachricht, dass wir von einem wilden Ölbaum abgetrennt und an den edlen Ölbaum aufgepfropft worden sind, ist uns voll und ganz für den Saft aus dieser edlen Wurzel zu öffnen, damit sie uns mit neuem Saft füllen kann, der uns selbst veredelt und uns neu macht. Nicht aus uns, sondern aus dieser guten Wurzel heraus. Und dann wird, was wir wollen, immer ähnlicher werden wie das, was Gott will, weil wir uns von ihm prägen lassen. Und ich wünsche mir, dass wir das tun, uns begreifen als Gemeinschaft von so Zweigen von völlig unterschiedlicher Herkunft, die alle aus der gleichen Basis, aus Gnade zusammengefügt sind zu einem und die jetzt durchströmt werden von neuem Saft, von Gottes Geist und Gottes Worten, der ganz anders ist als alles andere und zu wahrem Leben führt. Ich bitte Gott jetzt noch darum. Gott, ich finde deinen Plan echt faszinierend und manchmal verstehe ich ihn auch nicht ganz. Aber du bist gut und weise und du hast den Überblick und du bist so gut zu uns. Danke, dass wir zu diesem edlen Ölbaum dazugehören dürfen. Ich bitte dich, dass du uns das noch mehr zeigst und vor allem, dass du uns durchströmst mit diesem guten Saft, mit deinem Geist, der uns prägt, der uns deine Wahrheit klar macht, der uns zeigt, wie gut du bist. Bitte durchströme uns, bitte mach uns offen dafür, dich noch besser kennenzulernen, weil es sich so sehr lohnt. Danke für dich. Amen.